Wahlkampf auf Prime News. Wen brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme.
Herzlich willkommen zum Wahlkampftalk mit dem Basler Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger von der Partei Die Mitte und der Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss. Am 20. Oktober wählt der Kanton Basel-Stadt die Regierung und Parlament neu. Der Lukas Engelberger stellt sich nach 10 Jahren Regierungsrat nochmal zur Wahl. Sarah Wyss vertritt SP in diesem Gespräch und ist national eine renommierte Gesundheitspolitikerin. Ja, Frau Wyss, Herr Engelberger, herzlich willkommen hier bei uns im Talk. Fangen wir mit einem Top-Thema, also mit einem Top-10-Sorgenthema. Mit was für einer Prämienerhöhung der Krankenkasse rechnen Sie im Herbst?
Ja, also offiziell weiss man es natürlich noch nicht, aber die ersten Hochrechnungen und das, was man hört, wird es rund um die 6% sein. Das sind das, was die Krankenkassen im Moment sagen. Ich glaube, wir werden das dann im Detail sehen, sobald es veröffentlicht ist. Die Zahlen werden im Moment konsolidiert. Auf jeden Fall wird es eine massive Erhöhung geben.
Lukas Engelberg, gleiche Einschätzung, und was heisst das nachher für Basel-Stadt?
Die Erwartung, die Sarah Wyss zusammengefasst hat, ist die, wo Krankenkassenverbände so in der Öffentlichkeit platziert haben. Wir haben für Basel-Stadt in der Vergangenheit gesehen, dass die Zahlen jeweils höher gewesen sind als das, was es bei uns dann am Ende gewesen ist. Und wir haben dann auch jetzt über eine lange Zeit müssen feststellen, dass die Prämien, die baselstädtische Versicherer die gezahlt haben, die Kosten mehr als deckt haben. Also wir haben im Prinzip in den Vorjahren zwar schon eine flachere Entwicklung gehabt als der Rest der Schweiz, aber eigentlich auch schon zu hohe Prämien. Und auf das weisen wir immer hin, wenn die Prämiengenehmigungsverfahren laufen, wo wir als Kanton auch unsere Einschätzung können geben können. Das machen wir auch dieses Jahr wieder. Mhm.
Aber trotzdem, im Allgemeinen, wir sind oft immer noch im nationalen Top-Bereich. Finden Sie in dem Fall dann eben solche Anstiege zumutbar?
Wir haben ja diesen Anstieg, weil es eine Entwicklung gibt im Gesundheitswesen, wo das effektiv auch verursachen. Einerseits werden wir älter und mehr Menschen, vor allem dann im höheren Alter, haben mehr Bedürfnisse ans Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen mit der modernen Medizin kann auch viel mehr leisten, tut auch viel mehr leisten, wird viel mehr in Anspruch genommen. Und das führt dann zu entsprechend höheren Kosten. Dann gibt es einen gegenläufigen Trend, und das ist das, was wir machen von der Politik. Wir versuchen ja, in die Prävention zu investieren. Wir haben Früherkennungsprogramme. Wir argumentieren viel, wir diskutieren viel zu Gesundheitsthemen. Jetzt bin ich gerade vorher an einer Veranstaltung vom BGM, also Berufliches Gesundheitsmanagement Forum in der Region. Und wir als Kanton nehmen auch unsere Steuerungsverantwortung ernst. Wir machen Spitalplanung gemeinsam mit dem Partnerkanton Basel-Land. Wir machen auch eine Zulassungssteuerung. Also wir nutzen die Instrumente, die wir haben, um eben das Angebot nicht einfach ungesteuert sich entwickeln zu lassen, dass immer mehr Praxen dann auch wurden entstehen, sondern eben das Angebot kompakt zu halten. Und das zeigt erste Erfolg. Nicht gerade im Sinn von, dass es massiv billiger wird, das wäre eine unrealistische Erwartung, aber doch, dass wir eine abgeflachte Entwicklung jetzt gehabt haben in den letzten Jahren.
Okay, aber also wir haben immer noch ein Kostenwachstum eben von 16% gehabt innerhalb der letzten 10 Jahre. Wie zufrieden sind Sie mit dem, Frau Wyss?
Ich glaube, die Prozentsätze sagen eigentlich nicht viel aus, weil am Schluss müssen wir uns einfach überlegen, was zahlt der einzelne Mensch. Und der zahlt in Basel-Stadt, die mittlere Prämie ist die zweithöchste in der ganzen Schweiz. Und wir sind zwar unterschiedlich, unterdurchschnittlich gewachsen, das ist so. Das ist sicher auch zu verdanken, dass man tatsächlich, oder dass der Lukas Engelberg tatsächlich auch einiges unternommen hat. Das muss man wirklich auch lobend anerkennen. Aber die Prämien, die bleiben ein von den höchsten. Wir sind auf dem zweiten Platz und wir werden nicht wahnsinnig runterkommen, auch wenn unsere Prämien jetzt nicht so viel sinken. Das ist reine Mathematik. Das heisst, mit über 450 Franken mittlerweile Prämie, ist es eine Riesenbelastung. Mhm. Und ich glaube, es ist einiges in der Regulierung gelaufen, da kommen wir ja nachher noch drauf, da kann man sicher noch mehr machen. Und das andere ist, und ich glaube, das wird die nächste Aufgabe sein, es gibt jetzt die Umsetzung von dem Gegenvorschlag von der Prämienentlastungsinitiative, wo auch im Kanton Basel-Stadt Auswirkungen haben wird und Auswirkungen haben muss. Wir sind dort noch nicht dort, wo wir sollten sein. Die 10%-Initiative von der SPD ist abgelehnt worden, aber es hat einen guten Gegenvorschlag und der wird auch für Basel-Stadt Auswirkungen haben. Und da erwarte ich jetzt vom Regierungsrat, dass das natürlich rasch umgesetzt wird, dass die Menschen wirklich entlastet werden, weil die Prämienbelastung ist nicht mehr tragbar. Da muss eine andere Finanzierung an.
Was für einen Effekt wird das machen?
Nach den Zahlen, die ich in Erinnerung habe, liegt Basel-Stadt mit der Prämienverbilligung, die wir ausrichten, über den Minimalansätzen, die im Gegenvorschlag vorgesehen sind für die Prämien. Also ein Gegenvorschlag zur Prämieninitiative. Wir geben insgesamt überdurchschnittlich viel aus. Also wir tun einen überdurchschnittlich grossen Anteil der Prämien über IPV abgelten. Vielleicht muss man am System punktuell Verschiebungen machen, oder? Ich will deren Analyse nicht vorgreifen. Aber wir dürfen festhalten, dass wir ein von denen Kantonen sind, wo pro Kopf viel Geld ausgeben für die Prämieverbilligung. Und das ist auch richtig. Das ist ein soziales Korrektiv, wo wichtig ist. Oder wir haben mit dem KVG und den Prämien ein ziemlich hartes System, wo der Ökonomie folgt. Oder? Es wird man muss das zahlen, wo das Kollektiv der Versicherten an Kosten auslösen. Insofern hat das auch eine wichtige Funktion, weil es uns anzeigt, wie viel wir konsumieren. Und weil aber nicht alle die gleichen Möglichkeiten haben, ist es wichtig, dass wir auch von Seiten des Staates einen Teil von dieser Prämienlast übernehmen. Vor allem bei den Leuten, die ein tiefes Einkommen haben.
Vielleicht einfach noch zu unserem System. Ich habe ganz lange auch immer gedacht, wir haben ein super System bei uns. Und wenn man das dann ein bisschen ins Detail geht, bei der Prämienentlastung, sieht man einfach, dass der Bezugkreis, also die Personen, die bekommen wirklich wenig und vor allem, also es ist ein kleiner Bezugkreis und vor allem wird der nicht ausgeweitet. Und das ist das, was ich erwarte. Gerade der untere Mittelstand, der jetzt vielleicht knapp keine bekommt und mit den steigenden Krankenkassenprämien eigentlich jetzt auch mit in den Bezugkreis kommt. Das ist das, was ich erwarte, damit die Belastung reduziert wird. Durchaus aber auch im Wissen, dass natürlich das Dossier nicht im Gesundheitsdepartement angesiedelt ist.
Wie sehen Sie das, Herr Engelberg?
Ich glaube, wir können festhalten, dass wir jetzt summenmässig, wie das ausgewiesen wird, ja auch vom Bund im Vergleich mit anderen Kantonen wirklich ein grosszügiges System haben von individueller Prämienverbilligung. Es gibt eine kleine Anzahl von Kantonen, vor allem in der Romandie, wo noch mehr zahlen. Und wie die Frau Wyss sagt, gibt es dann da verschiedene Teilfragen, oder? Nicht nur, wie viel zahlt man, sondern auch, wer kommt alles in Genuss von dem? Wie sind die Beträge abgestuft und so? Was für Voraussetzungen werden dann noch dazu gestellt? Das kann man sicher auch wieder neu diskutieren, wenn so eine Änderung im Gesetz gemacht wird auf Bundesebene, dann muss man in dem Sinn das nochmal prüfen. Ich erwarte jetzt hier aus dem raus allerdings nicht die ganz grosse Verschiebung. Diskussion zu dem muss aber anlaufen.
Als ein Grund für die hohe Prämielast gilt Spitaldichte. Frau Wyss, Sie haben einen Vorstoss für eine nationale Spitalplanung eingereicht, können denn das Kanton einfach nicht?
ich glaube nicht, dass Kantone grundsätzlich das nicht können, sondern die Frage ist, was ist sinnvoll? Und wenn wir sehen, dass wir die Patientenmobilität haben, das heisst, wer geht in welches Spital, also außerkantonal, die ist wahnsinnig gross, gerade in der Region Basel. Und darum glaube ich, dass es eben sinnvoll ist, dass man über die kantonalen Grenzen planen. Und weil zum Beispiel schlicht im USB, also im Unispital, sind glaube ich 40% aus Basel-Land etwa. Und das macht keinen Sinn, dass wir nur schauen, was brauchen die städtische Bevölkerung, sondern wir müssen gemeinsam mit Basel-Land, im Idealfall auch mit Solothurn, also im Schwarzbubenland und Fricktal schauen. Und ich sage jetzt, Basel ist ein bisschen Vorreiterrolle, kann man auch sagen, das ist toll, wir haben eine gemeinsame Spitalplanung. Und das, was wir wollen, ist auf nationaler Ebene, und das ist parteipolitisch sehr breit abgestützt, ist, dass das eigentlich überall und vielleicht nicht nur bikantonal, sondern wirklich mehr als zwei Kantone nach Gesundheitsregionen gemacht wird. Es gibt dann unterschiedliche Varianten. Man könnte es so machen wie bei der hochspezialisierten Medizin, wo man eigentlich die Hoheit weiterhin bei den Kantonen lässt. Das ist im Moment bei mir so.
Okay, das ist so eher detailhaft. Ja. Jetzt, Herr Engelberger, warum keine nationale Spitalplanung? Dann werden die Spitaler betrieben, die es braucht und wollen rentieren. Und Ihr nationaler Parteipräsident Gerhard Pfister sieht das auch so.
Ich sehe das gar nicht so. Wir leben in einem föderalistischen Land. Wir versuchen, Entscheidungen noch bei den Leuten und noch am Terrain zu fällen. Und Spitalplanung ist ein sehr sensibler Entscheid. Das interessiert die Leute enorm, wo Spitäler stehen und was die können. Für das braucht es eine demokratische Legitimation. Und Kantone, das ist meine Meinung, haben einen idealen Rahmen, wo der direkt demokratische Abstützung auch von denen entscheidet, ermöglichen. Wir machen das nicht optimal. Da haben wir sicher auch noch Verbesserungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, es ist rein jetzt verfassungsrechtlich und politisch bei den Kantonen auf der richtigen Ebene. Und ich finde das Anliegen nach mehr Regionalisierung sehr berechtigt. Ich teile das auch. Wir haben in unserer Region ja mit Basel-Land eine gemeinsame Planung. Wir würden die gerne auch grösser machen und die Teile vom Aargau und vom Solothurn, allenfalls vom Kanton Jura, mit einbeziehen und mit ihnen gemeinsam das machen. Das haben sie jetzt allerdings nicht wollen, weil sie sagen, sie seien in mehreren Regionen eben daheim. Und gesamtschweizerisch gesehen wird das dann, glaube ich, schon zum Problem. Wenn es Kantone gibt, wo nicht klar sich zu einer Region bekennen, dann wird es schwierig. Dann muss der Bund am Ende sie in eine Region zwingen. Mhm. Und das kann es nicht sein. Darum müssen wir an diesem Thema auf Ebene von der Kantone mit der Gesundheitsdirektorenkonferenz weiterarbeiten.
Aber die beiden Basler Gesundheitskommissionen haben im April das regionale Aufrüsten in Basel, in beiden Basel kritisiert, dass Kapazitäten in beiden Basel durch- und ausgebaut würden. Und gleichzeitig sagt das Kantonsspital Basel-Land, sie müssen um jeden Patienten kämpfen. Also da komme ich als Steuerzahler nicht mehr draus.
Das trifft auch nicht zu. Es ist nicht so, dass Kapazitäten aufgebaut werden. Das Unispital hat zwar eine sehr grosse Baustelle, aber das sind nicht neue Kapazitäten, sondern das ist Ersatz vom Klinikum 2, also von dem grossen Spitalbau am Petersgraben. Der ist 50 Jahre alt und muss erneuert werden. Das ist, glaube ich, unbestritten und das ist das, was gemacht wird. Und daneben gibt es eine Planung auch für eine weitere Infrastruktur, die aber auch wieder Ersatz wäre. Das ist dann das sogenannte Klinikum 3 auf der Seite von der Schanzenstrasse. Dort drüber ist jetzt aber noch nicht definitiv entschieden. Wir machen ja in der gemeinsamen Planung eigentlich eine Rollenverteilung. Oder? Wir entscheiden mit dem Leistungsauftrag, welches Spital für unsere beiden Kantone welche Rolle soll haben. Und das ist das, was zählt. Nicht am Schluss, wie viele Spitalzimmer und Betten und Installationen neu stehen, sondern machen die richtigen Spitäler die Aufgaben, wo wir einen Bedarf dafür haben. Oder? Und zwar in einer hohen Qualität und in einer hohen Effizienz. Da muss man laufend dranbleiben. Wir sind jetzt dran, einmal die Wirkungsanalyse zu machen, was unsere bisherige Planung erreicht hat. Was wir können sagen schon, ist, dass der Teil, den wir planen, das sind die stationären Spitalbehandlungen, der entwickelt sich kostenmässig moderat, viel moderater als die übrigen Leistungsbereiche im Gesundheitswesen.
Aber Sie würden also bestreiten, dass wir Überkapazitäten in der Region haben bezüglich Spitalangebot?
Ich bestreite nicht, dass wir in einzelnen Bereichen wahrscheinlich Überkapazitäten haben. Wir haben darum ja auch in unserer letzten gemeinsamen Spitalliste Leistungsauftrag entzogen. Wir haben dann müssen sehen, dass gegen das auch Beschwerden erhoben worden ist beim Bundesverwaltungsgericht. In einem Fall ist die Beschwerde auch noch immer nicht erledigt. Mhm. Und in dieser Zeit macht das Spital die Leistungen weiter. Man muss sehen, dass das eine sehr langwierige und langfristige Arbeit ist. Und da braucht es einiges an Frustrationsresistenz. Man muss dort dranbleiben, auch wenn das immer wieder umstritten ist und immer wieder zu Gerichtsverfahren führt. Im langfristigen Trend, glaube ich, gehen wir hier in die gute Richtung.
Ja, ich wünsche mir, es gibt Überkapazität, das weiss man auch. Man weiss auch teilweise in welchen Gebieten. Und ich bewundere das und ich finde es richtig, dass man die Einschränkungen gemacht hat. Ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Mut vielleicht. Aber ich verstand es natürlich. Es ist auch demotivierend, wenn man dann einfach jedes Mal vor das Gericht gezogen wird, sobald man eine Einschränkung macht. Ich glaube, da müssen auch die Leistungserbringer einsehen, dass sie nicht einfach auf dem freien Markt sind, dass es Regulierungen gibt, dass die politisch gewollt sind im ambulanten und im stationären Bereich und dass sie die akzeptieren müssen. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo jetzt, ich sage jetzt auch ein Gesundheitsdirektor nur indirekt kann beeinflussen. Ich glaube, da sind wirklich alle gefragt. Aber ich wünsche mir noch ein bisschen mehr Mut, um wirklich eine Spitalplanung zu machen. Und ich bin wirklich überzeugt davon, wir müssen über die Grenzen, über die kantonalen Grenzen hinausschauen. Und für das braucht es gesetzliche Anpassungen auf Bundesebene, weil sonst die Planung nicht verbindlich ist. Ich habe nie gesagt, es muss eine Bundesplanung sein, sondern sie muss einfach interkantonal sein. Und das ist absolut zentral und dort müssen wir auch für die ganze Schweiz daran weiterarbeiten.
Der Gesundheitskommissionspräsident Oliver Bolliger sagt, auch Spitalschliessungen dürfen nicht mehr länger ein Tabu sein. Sind Sie das in Basel?
Also. Das sind Sie nicht. Es hat ja auch jetzt in den letzten 10 Jahren Spitäler gegeben, die aufgehört haben. Oder? Ich erinnere an das Gemeindespital Riechen. Ich erinnere an die Reha Grishona. Das sind Spitäler, die es heute nicht mehr gibt. Man hat allerdings dann dort in einem längeren Prozess, im Dialog mit den betroffenen Institutionen, den Behörden, hat man Lösungen gefunden, wie trotzdem dann das Angebot hat können, trotzdem noch bestehen, oder? Dass nicht Patientinnen und Patienten vor dem Nichts gestanden sind. Man hat auch für die Mitarbeitenden können Lösungen finden. So Umschichtungen oder Restrukturierungen sind in Zukunft auch möglich. Aber ich glaube, man macht es einfach zu einfach, wenn man jetzt sagt, ja, man macht das System günstiger, wenn man einfach irgendwann ein Spital schließt. So einfach ist es nicht, sondern wie gesagt, es kommt darauf an, nicht wie viele Gebäude da rumstehen, sondern ob wir das Angebot haben, das unserem effektiven Bedarf entspricht und Angebote, wo nicht dem Bedarf entsprechen, das sieht man ja auch, oder? Wenn man so ein bisschen einen Schritt zurück macht und über längere Zeit schaut auf die ganze Schweiz, die verschwinden auch. Also es sind viele Spitäler verschwunden, haben sich umgruppiert, fusioniert, haben allenfalls Standorte geschlossen. Da ist schon eine Struktur, eine Bereinigung im Gang, wo anspruchsvoll ist, wo auch bei den Betroffenen Angst auslöst und wo man sorgfältig muss gestalten und über eine längere Zeit muss machen und nicht schockartig.
Also ich glaube, die Spitalschliessung ist einfach insofern überhaupt kein Thema, weil wir nicht über Spitalschliessungen entscheiden, sondern wir gehen ja, oder der Gesundheitsdirektor gibt am Schluss die Leistungen und sagt, wer darf was anbieten und dann gehen sie irgendwann von alleine zu, wenn sie natürlich das Angebot nicht mehr machen dürfen, respektive wenn es nicht mehr abgeholten wird. Aber es ist natürlich schon ein bisschen trügerisch, wenn man sagt, es gibt jetzt eine Selbstreinigung, eine Bereinigung von der Landschaft, weil wenn man anschaut, welche Spitäler auch jetzt in Probleme kommen, schweizweit. Dann sind das Grundversorgerspitäler. Und dann hat das nichts mit bedarfsgerecht zu tun, sondern das hat mit Tarif zu tun, die nicht stimmen. Das hat mit Strukturen teilweise durchaus zu tun, die nicht stimmen. Aber wenn man dann auch sieht, welche lukrativ sind, das ist nicht so dort, dass es dort Unterangebot hat, sondern das hat teilweise ein Überangebot. Aber das ist dann eine angebotsinduzierte Nachfrage, die es durchaus gibt. Ich nenne jetzt, das gibt es einfach. Ich meine, Knieandroskopie, das berühmteste Beispiel in der Region Basel, viermal so viel gemacht wie sonst noch in einer Region. Das ist jetzt nicht so, dass man dort, dass jetzt die Spitäler, die das anbieten, mit dem ein Defizit machen. Von dem her, glaube ich, muss man wegkommen, dass die Bereinigung jetzt sinnvoll ist, sondern man muss wirklich über die Steuerung kommen, über die bedarfsgerechte, wie sie auch versucht wird, gemacht zu werden. Weil der Markt selber, weil der Tarif nicht dem Markt unterstellt wird, der Markt bereinigt nicht bedarfsgerecht.
Ein Punkt ist auch immer wieder die Diskussion um Krankenkassen. Ihre Partei, Frau Wyss, lanciert eine nationale Initiative zu einer Einheitskasse. Warum soll das denn Kosten senken?
Für mich ist das Hauptargument, warum es eine Kasse gibt, ist nicht unbedingt der Kostenpunkt. Das ist ein guter Nebeneffekt, weil man tatsächlich Verwaltungskosten einsparen kann. Aber der Hauptpunkt ist die Gleichbehandlung. Wenn wir sehen, dass Kassen teilweise unterschiedlich vergüten, gerade die Einzelfallvergütung, eine paar Kassen bekommt man eine Behandlung, bei einer anderen Kasse nicht. Das ist eigentlich eine Zweiklassenmedizin. Und ich finde, vor allem aus dieser Perspektive macht es schlicht im obligatorischen Bereich keinen Sinn, mehrere Kassen zu haben. Aber ich würde auch davor warnen, dass man jetzt Milliarden einspart mit einer Kasse. Mhm. Aber man kann Millionen einsparen, das ist so. Und ich glaube, es macht schlicht keinen Sinn, 47 Kassen zu haben für genau die gleichen Leistungen.
Ja, nicht wahr.
Also ich glaube, Frau Wyss sagt zu Recht, es geht hier nicht in erster Linie um die Kostenentwicklung, sondern es geht eigentlich mehr um die politische Präferenz, wo man hat für den Markt, wo heute ein Markt ist, wo besonderen Regeln folgt. Das ist ja so, weil der Leistungskatalog in Gesetz und Verordnung definiert ist. Aber es gibt einen Markt über die Art und Weise, wie die Rolle wahrgenommen wird von der Kasse in den verschiedenen Bereichen. Und ich finde das richtig, dass wir da auch als Versicherte eine gewisse Wahlfreiheit haben. Es ermöglicht auch das Ausprobieren von neuen Modellen. Man versucht ja immer mit diesen Krankenkassenangeboten nicht nur etwas zu finanzieren, sondern auch Unterstützung zu bieten, jetzt beispielsweise für einen gesünderen Lebensstil oder für mehr Sport oder für eine bessere Work-Life-Balance, was weiß ich. Das ist ein grosses Feld, das auch experimentiert werden kann. Ich fürchte, dass eine einheitlich öffentlich-rechtlich durchstrukturierte und durchnormierte Kasse da weniger innovativ sein kann, einfach weil sie ein Riesenapparat ist, der entsprechend weniger beweglich ist. Und ich fürchte auch, das ist noch ein bisschen eine andere Dimension, dass wir hier eine ganz mächtige Institution werden schaffen, die den Kantonen und den Leistungserbringer gegenüber sich sehr stark wird können positionieren und wo nur höchst indirekt einer demokratischen Kontrolle untersteht. Das ist dann die Expertokratie in dieser Grossversicherung, die sagt, wie die Gesundheitspolitik läuft in diesem Land, und das ist nicht mein Bild, wie wir Politik machen wollen.
Also ich glaube einfach, die Krankenkassen haben jetzt schon eine riesen Lobby, vor allem also wenn man in Bern schaut. Ich habe jetzt nicht Sorge, dass die noch grösser werden kann. Ich möchte einfach an das Beispiel Suva erinnern. Die machen eine hervorragende Prävention, weil sie eben von der Prävention, also Krankheitsverhütung oder Unfallverhütung, eben am Schluss profitieren. Und ich erhoffe mir von einer einheitlichen Kasse natürlich schon auch einen grösseren Anreiz, von der Kasse in die Prävention zu investieren, weil da wird zu wenig gemacht in der Prävention, weil eine Kasse, also niemand hat ein wirkliches Interesse daran, weil natürlich alle an der Krankheit verdienen.
Das sehe ich nicht so. Auch ein Versicherer fährt viel besser, wenn seine Versicherten eben keine teuren Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen müssen. Der Vergleich mit der Suva ist halt insofern nicht ganz richtig, weil Suva einfach die werktätige Bevölkerung versichert und wir aber als Gesamtsystem jeder Einwohnerin und jedem Einwohner eine Krankenkasse organisieren. Und das gibt einfach einen ganz anderen Mix von Versicherten und entsprechend auch von Risiken.
Eine Bemerkung noch. Also wenn ich bin natürlich auch in einer Krankenkasse, oder? Und ich stunde dann oft über die vier Farben Fotografien und Broschüren, die ich da all die ganze Zeit bekomme. Ich erfahre von sehr hohen Chefgehältern. Und da frage ich mich schon auch, wäre das nicht oft eine Möglichkeit, die man dann einsparen könnte mit einer solchen Einheitskasse?
Also, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Also ich finde, es ist tatsächlich, ich meine, es gibt Zahlen dazu, wie viel dürfen sie für die Werbung ausgeben. Mhm. Meistens sagen sie, dann ist der Zusatzbereich, wo sie die Werbung darüber machen, weil mich stört das aber auch massiv und die Kosten sind da. Mhm. Man muss es einfach, und sie sind störend, die Salär von den CEOs von der Krankenkasse sind störend. Und die Kosten können wir natürlich einsparen. Und man könnte jetzt auf dem rumhacken und sagen, da kann man Millionen einsparen. Und das ist so. Aber wir haben 90 Milliarden ist das Gesundheitswesen. Und ich möchte einfach dort ein bisschen das wegnehmen. Nur, ich bin absolut die Befürworterin von einer Einheitskasse. Aber zu erwarten, dass jetzt Prämien sinken wegen dem, das wird nicht der Fall sein. So, okay. Das ist immer noch so, dass die von der Leistung und von der Menge abhängen. Und man kann Geld einsparen, Millionen, aber das wird nicht der Grosse.
Gut, dann möchte ich das Thema hier an dieser Stelle abschließen und zum nächsten Thema kommen, das mit der Gesundheit zu tun hat, aus Basta-Kreisen, also Partei-Basta, Linkspartei, wird eine sogenannte Medikamenteninitiative lanciert. Die stellt sich einen Fonds vor, der genährt wird mit den OECD-Steuergewinn und dann sollte es eigentlich dann, ja, auf der staatlichen Basis eine Medikamentenforschung und Produktion geben. Grund: der Medikamentennotstand. Herr Engelberger, anerkennen Sie an sich das Problem, wo die Initiative will beheben?
Ich anerkenne, dass auch der Pharmamarkt nicht perfekt funktioniert. Ich anerkenne aber nicht, dass es keine Forschung gibt, beispielsweise auf seltene Krankheiten oder der wichtigen Krankheiten vom globalen Süden. Da wird mit uns in der Propaganda für die Initiative die Industrie zu Unrecht kritisiert. Wir haben hier in unserem kleinen Kanton, und man muss das als eine Sensation bezeichnen, in unserem kleinen Kanton zwei von den weltbesten und weltgrössten Pharmafirmen, die investieren in diesem Branchenschnitt überdurchschnittlich viel in Forschung und Entwicklung. Und das sind auch die, die uns die OECD-Mittel, wenn das denn tatsächlich so kommt, in Zukunft werden zahlen. Und so finde ich, ist es einfach nicht als korrekt, wenn wir Weg suchen, nicht direkt staatlich Forschung und Entwicklung zu diktieren, sondern die Mittel, die wir bekommen jetzt hier bei der OECD, wieder in unseren Standort zu reinvestieren, dass dort die Unternehmungen, die das schon seit Jahrzehnten machen, weiterhin können innovative Medikamente entwickeln. Das dünkt mich erfolgversprechender.
Frau Weiss, mit einem staatlichen Fonds und Pharma konkurrenzieren, ist das eine gute Sache?
Ich würde es nicht als Konkurrenzieren anschauen, sondern wenn, dann ist es ein Ergänzen. Und so wie ich die Initiativen auch verstanden habe, ich meine, die ist relativ offen in der Umsetzung. Das heisst, es könnte zum Beispiel auch für mich eine Grundlagenforschung Richtung Uni gehen, mit der Medikamentenforschung. Ich sehe das wirklich nicht als Konkurrenz. Ich sehe das auch nicht als Kritik an unserem Pharma-Standort. Die einzige Frage, die man sich stellen kann, sind 70 Millionen wirklich genug? Also können wir da überhaupt etwas bewirken?
Müssen also so viel soll in den Fonds eingeführt
werden? Genau, so viel soll in den Fonds eingeführt werden. Das ist einfach relativ wenig, wenn man das anschaut. Das heisst, die Frage ist, könnte man das auch national machen? Die Frage ist, würde das an die Uni gehen? Ich glaube aber, dass wir dass wir durchaus darüber reden müssen, wie können wir gewisse die Medikamentensicherheit, den Engpass bekämpfen. Und da haben wir ein Problem. Und wenn man zum Beispiel nur ein kurzes Beispiel kann nennen kann, Antibiotika, dort ist es so, es ist ja nicht besser, je mehr Antibiotika wir in die Umwelt setzen. Und da braucht es neue, ich sage jetzt neue Preismodelle. Also da braucht es beispielsweise vielleicht Objektfinanzierungen. Also, dass man nicht pro Medikament Geld zahlt, sondern allgemein. Und ich glaube, die Initiative sehe ich auch in diesem Kontext als sehr spannend, weil man darüber diskutiert. Ich würde sie aber nicht gegen unsere Pharma interpretieren.
Wenn ich hier noch ergänzen darf, ich glaube, wenn man jetzt Medikamentenknappheit oder Versorgungsunsicherheiten feststellt und das kritisch benennt, und das darf man, oder? Das gibt tatsächlich ja eine wachsende Liste von Produkten, wo nicht mehr oder nicht mehr zuverlässig oder nicht mehr immer rechtzeitig erhältlich sind, wo man dann in den Apotheken, Praxen und Spitälern recht aufwendig muss Alternativen finden. Das ist aber nicht ein Forschungsproblem. Oder? Mhm. Das lösen wir nicht mit mehr Forschung, sondern das ist ein Problem in der Produktions- und Lieferkette. Und das ist eine globale Produktions- und Lieferkette für viele Produkte. Und die Industrie, die hat das auch erkannt und steht zu dem, muss sich besser aufstellen, um Risiken, die jetzt vielleicht eine Region besonders treffen, können zu tragen, indem sie eben nicht von zum Beispiel nur einer Fabrik von einem Wirkstoff in einem Land sich abhängig machen. Aber das ist leichter gesagt als gemacht, und vor allem bedeutet es eine deutliche Verteuerung vom ganzen Produktions- und Logistikprozess. Und dann muss man auch bereit sein, für die Liefersicherheit entsprechenden Preis zu zahlen. Und diese Diskussion, glaube ich, ist noch am Anfang. Es gibt Medikamente, die keinen Patentschutz mehr haben und kopiert werden und auf dem Markt x-fach erhältlich sind, die lebensrettend können sein und die günstiger sind als ein Gin Tonic. Und das ist irgendwo ein Wertungsproblem. Finde ich.
Ja.
Und da muss man auch halt dazu übergehen, den effektiven Gegenwert von so einer Medizin korrekt abzugelten und nicht nur die Kosten ständig versuchen zu drücken.
Gehen wir weg von Gesundheit und so weiter. Gehen wir in den Wahlkampf direkt rein. Herr Engelberger, reden wir über die Basler Regierung. Man brauche eine bürgerliche Mehrheit, haben Sie an der LDP-Parteiversammlung gesagt, weil wir mittlerweile gefesselt sind von Einschränkungen. Wohnschutz, Klimaschutz, Verkehr, das haben Sie genannt. Von was fühlen Sie sich konkret gefesselt?
Also ich bin ja nicht physisch gefesselt, zum Glück hier bei Ihnen im Studio. Ich habe das extra ein bisschen zugespitzt, um auf den Punkt zu bringen, dass wir vorsichtig umgehen mit den Instrumenten, wo wir haben in Verfassungs- und Gesetzgebung. Wir haben jetzt in den Themen, die ich genannt habe, Klimaschutz, Wohnschutz, haben wir Bestimmungen in unserer Verfassung, die sehr ambitioniert sind und die aus einer idealistischen Grundstimmung eine Mehrheit gefunden haben. Das müssen wir respektieren, aber als die im Regierungsrat, die dann mit der Umsetzung auch ja betraut sind, müssen wir auch darauf hinweisen, wie schwierig das ist. Also wenn wir klimaneutral werden bis ins 2037, dann müssen wir massiv verschiedenste Bereiche von unserer Gesellschaft und von unserer Wirtschaft umstellen, beispielsweise die Art und Weise, wie wir wohnen und heizen. Und wenn man das will, dann müsste man massiv mehr Bausubstanz erneuern. Und just das kann man jetzt fast nicht mehr sagen, die es machen müssen, nämlich die Hauseigentümer, weil die Wohnschutzinitiative von einem anderen Ziel herkommt, sehr restriktive Bestimmungen aufgestellt hat zum Schutz von denen, die jetzt eine Wohnung mieten. Und ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir mit so überambitionierten Zielsetzungen uns nicht den Handlungsspielraum nehmen, den wir eben brauchen, um pragmatische Interessenabwägungen können machen. Weil das ist das, was man in der Politik jeden Tag machen muss.
Also, wir erleben es beim Wohnschutz, massive Kritik, also Hausbesitzer, auch Soziale darunter, die irgendwie nach 5.50 Franken dürfen die Miete erhöhen nach 40 Jahren, wo sie das nicht haben dürfen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite beim Klima, da bestimmen wir eigentlich ein Netto-Null-Ziel auf 2037, aber dann nachher nehmen wir konkret Handlungsinitiativen, also Stadtklimainitiativen, ablehnen. Also das Pendel schlägt rückwärts, Frau Weiss.
Ich glaube nicht. Wir haben zwei Volksentscheide, die sehr klar waren. Wohnen war klar. Wir haben 85% Mieterinnen und Mieter im Kanton Basel-Stadt. Wir müssen sie schützen. Klima war klar. Sogar 2030 hatte eine Mehrheit. War ja dann nur einfach im Stichentscheid 2037. Und das ist einmal, ich glaube, die Grundausgangslage. Und es stimmt. Also ich bin beim, und das gibt natürlich konkrete Ableitungen von Massnahmen. Und das sind Regulierungen, die notwendig sind, dass man so ambitionierte Ziele auch erreichen kann. Und ich glaube, was jetzt beim Klima vielleicht passiert, ist spannend. Es gibt jetzt zum Beispiel die Solarvorlage, die erst in der Vernehmlassung ist. Ich glaube, das ist gut, wenn man sich dann dazu äussert. Und dann hat man beim Wohnen, und da denke ich tatsächlich, dass in der Umsetzung es verbesserungswürdig ist. Ich glaube nicht, dass das Gesetz per se muss geändert werden, einfach so, sondern ich glaube, die Verordnung wird länger, aber da braucht es Änderungen. Aber es stimmt natürlich nicht, was der Herr Engelberger vorher gesagt hat. Klimasanierungen, auch wenn es die Bürgerlichen der ganzen Zeit wiederholen, sind explizit ausgenommen. Aber ich bestreite nicht, dass die heutige Umsetzung suboptimal ist und es so nicht weitergehen kann. Mhm. Und genau für das sind Verordnungen da. Ich erwarte vom Gesamtregierungsrat, der übrigens nicht rot-grün ist. Jetzt können wir noch diskutieren, was die GLP ist, aber ich sage jetzt, zumindest ist es keine linke Regierung. Die Verordnung wird vom Gesamtregierungsrat verabschiedet, und sonst erwarte ich halt auch ein bisschen, dass wenn jetzt die Kritik kommt von der bürgerlichen Regierungsrat, dass sie sich auch ein bisschen mehr einbringen, wenn dann die Verordnungen am Dienstag jeweils in der Regierungsratssitzungen besprochen werden. Und genau da hat man jetzt auch die Chance, die anzupassen, sodass sie wirklich dem Ziel gerecht wird. Und ich glaube, da sind wir uns ein Stück weit einig. Da hat man jetzt ein bisschen über das Ziel rausgeschossen. Da muss jetzt etwas gemacht werden. Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht der Pendel in die andere Richtung schlägt und dass man jetzt plötzlich mal den gesamten Wohnschutz und den Volkswillen missachtet.
Aber linksgrün sagt ja, also wir dürfen das nicht jetzt einfach nur so justieren, sondern wir brauchen eine links-grüne Mehrheit, um diesen Pfad noch konsequenter weiterzuschreiten.
Also jetzt auf den Wohnschutz gemünzt?
Ganz generell.
Also ganz generell denke ich tatsächlich, dass ich gern wieder eine rot-grüne Mehrheit hätte. Dass wir mit, weil wir tatsächlich, ich denke jetzt tatsächlich schneller vorankommen. Mit gewissen Anliegen. Es ist aber auch steuerpolitisch, also wo man tatsächlich könnte dazu gewinnen mit einer rot-grünen Mehrheit. Aber jetzt konkret zum Wohnschutz, zu allen diesen Sachen, muss man wirklich sagen, das war die Regierung von den letzten 4 Jahren. Das war keine linke Regierung. Und da muss ich, glaube dann auch jeder von der Regierung selber an der Nase nehmen, dass er sich vielleicht zu wenig eingebracht hat.
Wir haben sehr deutlich die Vorbehalt erwähnt und zur Spruch gebracht in der öffentlichen Diskussion. Der Regierungsrat hat eine Vorlage gemacht mit Netto-Null fürs 2040. Das ist dann im Parlament verkürzt worden. Und zur Wohnschutzinitiative hat der Regierungsrat klar gesagt, dass er sie ablehnt, weil er sie unrealistisch und eben unverhältnismäßig findet. Das ist damals öffentlich deutlich gesagt worden. Und dann aber natürlich, wo das angenommen worden ist, haben wir uns müssen auf den Weg machen zur Umsetzung. Und jetzt haben wir im Bereich vom Wohnthema ja auch aus dem Parlament Auftrag, die Sachen wieder anzuschauen, wieder vorzulegen, wieder zu analysieren. Da braucht es weitere Schritte. Ich finde, es hat eben auch noch eine allgemeine Dimension. Sorgfältig umgehen mit den Instrumenten der Politik, wie sie unter Umständen den Folgen haben, wo man vielleicht nicht einmal beabsichtigt hat und wo man dann aber lang dran zu arbeiten hat.
Ich möchte das letzte Thema noch anschneiden. Also, Sie haben es erwähnt, Frau Weiss, wir haben enorme Steuerüberschüsse. haben jedes Jahr dreistellige Millionenüberschüsse. Jetzt gibt es 5 Vorschläge. Die FDP will mit einer Initiative die Steuern senken. Ein FDP-Grossrat will die Steuerüberschüsse oft zurückgeben. Die Pasta will an alle Leute Geld geben. Und der Grossrat hat den Auftrag für einen Klimafonds beschlossen. Und jetzt neu, eine GLP-Grossrätin will das Zug-Modell prüfen lassen. Das heisst, der Kanton übernimmt stationäre Spitalbehandlungen finanziell. Was finden Sie am besten?
Darf ich zuerst eine Vorbemerkung machen? Ich komme ja aus der Bundespolitik und bin ja dort in der Finanzkommission Präsidentin. Und die Diskussionen sind mir sehr fremd im Moment. Wir diskutieren im Moment das Sparprogramm, das wir haben auf Bundesebene. Und von dem her muss ich auch immer, wenn ich wieder zurück nach Basel komme, ein bisschen schmunzeln. Mhm. Ich sage jetzt, mit welchen Problemen unter Anführungszeichen wir leiden. Mhm. Das vielleicht auch so als Vorbemerkung. Yeah. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen einen starken Staat, wir brauchen einen guten Servicepublik. Wenn man aber über 16 Jahre lang oder über 20 Jahre lang so massive Steuerüberschüsse hat, dann denke ich, dann ist es, darf man durchaus auch mal ein Pilotprojekt, ein Experiment starten, zum Beispiel wie so eine Rückzahlung von der Steuern an alle. Das ist mir wichtig, das muss der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Ich sage nicht, dass es die Lösung ist. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Aber ich kann einfach sagen, wie das vielleicht wahrgenommen wird, jetzt auch von anderen Regionen. Das wird schon sehr befremdend vorgenommen, weil dort wirklich Leistungsabbau auf dem Buckel der Menschen stattfindet. Und dann müssen wir uns einfach in Basel-Stadt, wo wir manchmal ein bisschen in einem Biotop sind, müssen wir uns einfach bewusst sein, auch, welche Signale senden wir auch an die Schweiz. Aber eben, ich finde es einen, also ich finde es interessanten, prüfenswerten Vorschlag, der Steuerüberschuss. Und aber auch die anderen sind prüfenswert. Mhm.
Ja, ich bin froh um diese Vorbemerkung, weil ich teil sie voll und ganz. Ich habe das Gefühl, wir sind hier ein bisschen in einer illusionären Diskussion auch, weil ich wäre viel vorsichtiger auch mit Prognosen. Also, dass jetzt hier unterstellt wird, oder? Es wird ja im Prinzip unterstellt, unsere Firmen, die grossen, die global tätig sind, die sind immer erfolgreich und werden noch erfolgreicher und bleiben immer mit genau den gleichen Sachen oder mehr in Basel-Stadt und zahlen hier Steuern. Das ist schon mal eine Annahme, die man auch nicht einfach so treffen kann. Vielleicht geht es einer von diesen Firmen einmal, ich hoffe das ja wirklich nicht, aber auch das ist ja möglich, einmal nicht mehr so gut. Dann hat das auch Folgen für uns als Standortkanton. Wir haben auch Unsicherheiten jetzt in einem grösseren geopolitischen Umfeld, wo wir auch nicht wissen, wo wir enden und ob wir einfach jetzt so die guten Resultate in Zukunft können weiterschreiben. Und darum finde ich auch, wir müssen wirklich einen Vorbehalt machen, wir müssen zuerst die Überschüsse weiterhin haben, bevor wir dann wirklich Entlastungen beschließen und umsetzen. Und dann denke ich, müssen wir es so machen, dass wir nicht in ein Loch fallen, wenn eben einmal die Voraussetzungen von dem sprudelnden Geld nicht mehr gegeben sind. Also insofern muss ich sagen, Sie haben ja eine konkrete Frage gestellt, ich will Ihnen auch eine konkrete Antwort geben. Ist mir von diesen Konzepten das mit einer Rückerstattung am sympathischsten, ja, weil es am wenigsten Risiko bedeutet, auch so für den Katalog an staatlichen Leistungen, der bei uns sich etabliert hat, wo man vom Kanton erwartet, unter dem Begriff vom Service Public, ich stand auch hinter dem, wir müssen das sorgfältig entwickeln, wir müssen schauen, dass es nicht unnötige Sachen einfach beinhaltet, wo wir zu teuer zahlen, aber wir müssen die Leistungsfähigkeit auch für kommende Generationen halten und darum bin ich auch sehr vorsichtig mit dem in Aussicht stellen von so grosszügigen Entlastungen.
Also ich möchte mir jetzt auch eine Bemerkung erlauben von Seiten der Öffentlichkeit, also es ist nur einmal so, dass unsere Politik dafür gesorgt hat, dass wir jedes Jahr einfach den dreistelligen Millionenbetrag zu viel Steuern bezahlt haben. Und das wird von Leuten wird das allgemein auch empfunden. Ja.
Aber ich, das finde ich, muss man doch auch dann vielleicht kontern. Wir haben mit dem zum Teil zurückgezahlt, was unsere Vorgängergenerationen an Schulden aufgebaut haben. Das ist auch legitim, das muss nicht falsch gewesen sein. Aber wir haben die letzten die positiven Jahre auch können nutzen, um Schulden zu reduzieren. Wir stehen heute solider da. Und ich glaube, es ist einfach auch aus der Geschichte aus eine Erkenntnis. Es gibt Zeiten, da kann man eher etwas auf die Seite tun. Und es gibt andere Zeiten, die sind hart. Und dann muss man können auf Mittel zurückgreifen aus der Reserve. Und die Fähigkeit, die müssen wir uns erhalten. Und nur auf dieser Basis dann so weitere Vorschläge diskutieren. Wie gesagt, das mit dieser Rückerstattung, ja, das hat irgendwo noch etwas Faires, weil da kann der Steuerzahler sich sagen, ja, jetzt eigentlich habe ich zu viel gezahlt, weil es ist schon wieder sehr gut aufgegangen, gebt mir einen Teil zurück. Das ist ja eine legitime Überlegung.
Aber ich möchte schon auch sagen, Steuern zahlen, da steht immer eine Gegenleistung dahinter. Und ich denke, das muss man einfach wieder sehen. Es werden grosse Herausforderungen auf uns auch noch zukommen. Wir sind jetzt in Krisenzeiten. Also es wäre jetzt wirklich falsch, sich den Handlungsspielraum per se einfach einmal für Jahre wegzunehmen. Klar. Weil den brauchen wir jetzt. Und da stütze ich auch Lukas Angelberger. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen auch nicht, das möchte ich vielleicht auch mal sagen, was der Bund noch entscheidet, welche Aufgaben künftig Kantone sollen übernehmen. Welche, gerade die Kantone, die eher hohe Überschüsse haben, ist durchaus immer wieder eine Diskussion. Ist der Finanzausgleich noch korrekt? Ist die Aufteilung von der OECD noch so, wie man es damals beschlossen hat, korrekt? Das sind Diskussionen, die wir führen, die eine Unsicherheit gibt. Und von dem her glaube ich, es gibt jetzt auch nicht den unmittelbaren Handlungsbedarf, jetzt da irgendetwas zu machen. Aber wenn Vorschläge da sind, kann man die prüfen und schauen, ob das möglich ist.
Also ich fände es schon wichtig, dass der Bund bei so Diskussionen auch vor Augen sich haltet, wer der Staat zahlt und finanziert und am Laufen haltet. Und das sind unter anderem Kantone wie Basel-Stadt, wo da Lokomotivfunktion haben. Und es ist unsere Aufgabe und auch natürlich dann im Nationalrat unter anderem deine, die Basler Position zu vertreten. Wir haben im OECD-Geschäft glaube hier in der Politik gute Arbeit können machen für Basel-Stadt. Aber wir müssen auch wachsam bleiben.
Doch, das kann ich einfach unterstützen. Aber ich sage einfach, das sind Entwicklungen, die auch noch da sind und die man in diesen ganzen Debatten, die wir vielleicht manchmal ein bisschen eingeigelt fassen in Basel, einfach auch muss wie mit berücksichtigen. Und wir haben keine Mehrheit in Basel im Nationalrat. Das ist immer noch nicht so leider.
Wir sind weit über der Zeit. Herzlichen Dank, Sarah Wyss, Lukas Angelberger, für das engagierte Gespräch. So viel vom Wahlkampftalk. Verfolgen Sie unsere Wahlberichterstattung auf primenews.ch. Abonnieren Sie den Kanal. Einen guten Tag.
Wahlkampf auf Prime News. Wen brauchen wir in der Basler Regierung? Bei uns kämpfen neue und bisherige im Podcast-Duell um Ihre Stimme.